Jeder Mensch hat eine Sehnsucht, egal wie hin und woher, aber die ist da und ist wohl die entscheidende Energie in unserem Leben.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Heute rede ich mit Peter Sempel, Filmemacher, Fotograf und Künstler. Im März feiert er seinen 70. Geburtstag. Die Filme von Peter Sempel sind aufwendige Filmessays und Porträts über Größen in der Musik- und Kunstwelt. Die Musiker Nick Cave und Lou Reed hat er porträtiert, dann Nina Hagen und Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten und Rocklegende Lemmy Kilmister und Dieter Meier mit dem Elektropop von Yellow. Die Filme wurden weltweit auf allen wichtigen Festivals präsentiert. Wir reden über den besonderen Filmstil von Peter Sempel, seine Arbeitsweise, die Künstler und wir staunen wohl alle über seine ganz besondere Kindheit im australischen Busch mit einem kleinen Känguru im Garten. Wir beginnen das Gespräch in den 80er Jahren. Für Peter Sempel waren es wohl die wilden 80er.
Ja, in den 80ern habe ich viele Musiker persönlich kennengelernt, weil einmal habe ich sie nach dem Konzert interviewt, die Ramon oder wie sie, Nina Hagen, wie sie alle heißen. Und dann habe ich sie oft in meinem Auto nach St. Pauli geschickt, zum Café, Restaurant, in die Bar oder im Hotel. Ich war der Einzige mit dem Auto, habe ich die mal entgegengefahren. Und da habe ich sie auch kennengelernt und wir haben uns oft angefreundet. Zum Beispiel Lou Reed, mal zum Apfelkuchen übrigens gefahren, der liebt ja Apfelkuchen, ne? Oder du glaubst gar nicht, wer alles in meinem Auto schon gesessen hat. Und ich habe dann auch Autogramme gesammelt auf dem Auto. Zum Teil konnte ich dann die Seitentüren verkaufen für ein paar hundert Euro. Wenn ich keinen TÜV mehr hatte, habe ich dann eine Tür verkauft mit Autogramm, 400 Mark. Fast so toll wie das Auto. Eine Haube habe ich nur noch in meinem, habe ich zu Hause noch im Flur stehen, mit Lou Reed drauf, Jim Jarmusch, du weißt nicht, wer das drauf ist, kann ich den Namen, also ganz viele berühmte Leute, alle ihr Autogramm auf dem Auto, auf der Haube. Ist wahrscheinlich unbezahlbar, das steht da so rum.
Peter, du sagst, deine Filme sind Psycho-Musik-Abenteuerfilme. Was genau bedeutet das?
Ich filme viel mit Künstlern und ich gehe sowieso davon aus, dass jeder Mensch in der Großstadt irgendwie ein Psychofall ist, weil man kann in der Großstadt nicht ja völlig gesund sein, von meinem Bild der Natur aus gesehen. Du weißt, ich bin in einer australischen Buschwüste aufgewachsen. Naja, und deswegen, jedes Mal, wenn ich jemanden dokumentiere, ist es immer so ein kleiner Psychofilm, was nicht negativ sein muss, es kann ja auch positiv sein. Und Abenteuer ist es sowieso, weil ja vieles passiert, während ich filme, entdecke ich ja. Ich mache ja Filme eigentlich nur, weil ich vorher gar nicht weiß, was passiert. Ich habe ein Thema, ich weiß, das Thema ist faszinierend, wie sie alle heißen. Ja, Rock'n'Roll, Flamenco, Underground, ganze Kunstwelt. Ich weiß, da ist was und beim Film merke ich erst, was es wirklich ist oder immer noch nicht. Also die Filme sind Entdeckungsreisen und deshalb kann man auch Abenteuer so sagen. Abenteuer klingt irgendwie witziger als Entdeckung.
Entdeckungsreisen und Abenteuer, also hast du denn kein vorgefertigtes Skript, Drehbuch oder wie man sich das vorstellen kann?
Ich habe ein Treatment, wie gesagt. Ich weiß, dieses Thema ist spannend. Natürlich habe ich ein bisschen Vorwissen, aber wenig. Zum Beispiel Nina Hagen oder Nick Cave oder wie sie alle heißen. Ich weiß es über sie, aber wenn ich sie jetzt 2 Jahre filme, lerne ich ja viel mehr über sie. Und das ist der springende Punkt. Mit der Kamera komme ich der Sache näher, einmal für den Film und auch für mein eigenes Wissen und Fühlen. Bisher habe ich alle Leute noch mehr gemocht als vorher. Das ist auch eine Ausnahme.
Nämlich?
Wie?
Mit welcher Ausnahme?
Das sage ich aber nicht, sehr unhöflich.
Was hast du denn gelernt über diese anderen Menschen dein Gegenüber? Oder was ist der Prozess, wenn du jemandem so näher kommst und diesen Menschen ja dann doch tatsächlich auch besser kennenlernst?
Das ist interessant, das weiß man auch, dass gerade Künstler, wenn sie auf die Bühne gehen, total anders sein können als im normalen Leben, die meisten. Da leben sie auf, da leben sie sich aus. Ne? Weil Kunst ist ja eine Frage der Ausdruckwelt. Und wenn sie von der Bühne runterkommen, sind sie viel öfters wieder normal, bis auf Ausnahmen wieder. Und das ist wie ein Maler, wenn er mit dem Pinsel Farbe auf die Wand oder auf die Leinwand schmeißt oder malt. Da ist er anders, als wenn er am Tisch mit dir sich unterhält. So logisch. Der fällt dann in seine eigene Welt der Fantasie oder des Seins. Das ist seine Kunst, die er dann ausdrückt. die, für die er auch lebt, wenn er echt ist. Ich mache ja immer wieder nur Überzeugungstäterinnen Film und da kommt das dann, das Wahrhaftige, wie man sagt, zum Ausdruck. Mehr oder weniger.
Du hast mir gesagt, dass hier Musik für dich sehr wichtig ist. Du hast gesagt, Musik ist entscheidend in unserem Leben. Inwiefern?
Ja, das Leben ist Musik. Ich denke gerade an die Flamenco-Leute, die sagen ja andauernd in die Kamera, Flamenco mi vida, Flamenco ist mein Leben. Und ich denke ja auch, dass die Musik, wie soll ich das in Worte fassen, das ist ja, die Musik drückt ja aus, was ich nicht in Worte fassen kann. Das bestimmt, ja, so zum Beispiel für die Buddhisten gibt es das Nirvana, ne? Das große, wobei man auch das kleine feiern könnte. Wusstest du eigentlich, es gibt das Wort Kleinigkeit, aber das Wort Großigkeit gibt es gar nicht, ne? So nebenbei merkt. Und wo will ich jetzt hinaus? Habe ich jetzt wieder vergessen. Was hast du gefragt?
Ja, es geht um das Thema Musik und wie wir uns da wiederfinden. Und jetzt kamst du auf das Nirvana.
Ja, oder das Duende im Flamenco zum Beispiel. Das ist das optimale Erlebnis des Künstlers, wenn er dahin kommt, was er in seiner Kunst ausdrücken will. Das ist wie so ein Orgasmus im Prinzip in seiner Kunst. Oder vielleicht sogar noch mehr. Eine Wiedergabe in seiner Schwester, in Worten, ich bin ja nicht der Intellektuelle, ne? Aber ich versuche es mal zu sagen, wie, naja, er drückt seine Freude, auch seinen Protest in dieser Welt aus, für sich selbst und für seine Mitmenschen. Und das ist wieder faszinierend, wie die Leute es in ihren völlig verschiedenen Genres auch machen. Das ist das Spannende. Ich habe, wie gesagt, viele verschiedene Genres, Kunstarten, Musikarten, die aber letztendlich uns dasselbe erzählen. Ein guter Opernsänger sagt dir das Gleiche wie ein guter Punksänger, im Prinzip. Und die zusammenzubringen, das war eigentlich meine Hauptidee, diese völlig verschiedenen Welten zusammenzubringen, weil sie erzählen eigentlich das Gleiche, bloß in ihrer eigenen Form. Und das fasziniert mich.
Kann man das wirklich sagen, dass Punk...
Unbedingt, ja? Unbedingt. Die erzählen die Haarschaft, weil wir haben alle nur ein Leben, einen Körper. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist, eine Seele, wie man sagt. Und das hat jeder Künstler, egal in welcher Form er die Welt feiert oder auch niedermacht. Oder das ist so faszinierend dann.
Was verbindet dich mit Punk? Ich meine, Punk gibt es auch nicht mehr in der Form, richtig?
Ja, in den 70er, Anfang 80er war ich ja bei jedem Konzert in der Markthalle von Dead Kennedys, bis den ich auch interviewt habe übrigens. Ich habe den Biello Biafra in der Aula der Mittelschule in Rothenburg an der Würmer interviewt. Abends um 18 Uhr, da hatten die Dead Kennedys ein Interview, ein Konzert. Das war ganz toll. Ja, das verbindet mich, diese Künstler auch kennenzulernen. Immer nach dem Konzert, ist ein fantastisches Erlebnis jedes Mal. Ich bin eigentlich ein Fan, der aber gleichzeitig auch genau hinguckt und auch distanziert kritisieren kann. Fan heißt eigentlich, unkritisch zu sein, einfach Begeisterung. Aber man kann auch Fan sein und wirklich kritisch hingucken und sehen, was ich vor mir habe mit Distanz. Und ich glaube es überhaupt nicht, das von mir sagen zu können. Sonst könnte ich die Filme auch gar nicht machen.
Ja, geht das wirklich? Ich meine, geht nicht irgendwann auch so eine kritische Distanz verloren, möglicherweise?
Das widerspricht sich eigentlich, ne? Und genau das ist mein Glück, dass ich diesen Widerspruch überstehe. Oder, ja. In der Arbeit kann ich beides.
Du kannst beides, okay, ist dir möglich. Okay.
Und das ist mein Problem, weil viele, es gibt immer wieder Leute, die sagen, der Sample ist ja nur ein Fan. Aber nein, ich kann sehr kritisch hingucken. Und ich lasse mir nicht alles gefallen von den ganzen Stars oder auch Nicht-Stars. Es gibt im Underground ja völlig unbekannte Leute, die auch sehr unhöflich sein können. Und meistens lasse ich mir das gefallen, weil mir die Kunst der Leute wichtiger ist als die Unhöflichkeit, so nebenbei merkt.
Thema Underground. Gab es einmal? Gibt es das heute noch? Würdest du das so sagen?
Gute Frage, aber ich bin in der digitalen Welt nicht zu Hause. Wahrscheinlich gibt es Underground in der digitalen Welt, nehme ich an. Und auf der Straße oder in den Konzerten vielleicht ein ganz bisschen. Ich glaube, es gibt eine kleine Nische noch, ja. Ich weiß nicht, ob die Goldenen Zitronen zum Beispiel immer noch zugehören würden. Ich meine, die agieren ja auch in bürgerlichen Theatern und so. Ich weiß nicht, sie trotzdem noch irgendwie Underground, weil sie immer noch gegenhalten mit ihren Inhalten.
Ja, was bedeutet denn Underground in dem Sinne?
Ja, wie das Wort schon sagt.
Ja, man hat so eine vage Vorstellung. Ja, richtig, man hat so eine vage Vorstellung.
Ich muss mal lachen, ich war ja oft in New York, in London Und dann gibt es ja so ein großes Schild, Welcome to the Underground. Da muss ich jedes Mal lachen. Am Flughafen. Welcome to the Underground. So komisch.
Aber Emil, du warst auch einmal Underground. Bist du es heute noch?
Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Dann wird es ja vielleicht stimmen. Sogar in der Frankfurter. Ja, wie gesagt, das unangepasst ist ja ein wichtiges Thema.
Das ist so der Begriff, den man so assoziiert.
Und wenn du alle Leute siehst, die ich gefilmt habe, sind eigentlich alles Unangepasste. Durch die Bank sind es Outsider gewesen und zum Teil auch noch. Mittlerweile sind viele dieser damaligen Outsider ja nun ziemlich erfolgreich. Ich weiß nicht, dass ich immer so hinterher bin mit meinem kleinen Erfolg. Das war ein Scherz. Aber die tun, woran sie glauben, egal was andere sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. I don't care what the people say, war ein wichtiger Satz für mich von Nick Cave auf einer Platte. Ich habe diesen einen Satz auf der Platte 20 Mal gehört. Kennst du das, wenn du eine Platte hörst und dann nimmst du die Nadel und machst ein Stück zurück? Die Platte war irgendwann zerkratzt an der Stelle, wenn Nick Cave singt, I don't care what the people say. Die ist extra kratzt. Ich glaube, ich habe mir eine neue Platte gekauft. Ja. Irgendwann.
Hast du noch Platten, Schallplatten? Nicht wirklich?
Ja, ist auch kaputt gegangen. Aber ich habe über 2.500 Platten und so leicht verschenke ich die nicht. Muss einen neuen Plattenspieler kommen. Danke, dass du mich darauf hinweist.
Du hörst noch Schallplatten demnach?
Tschüss, super.
Okay, einer der wenigen, ja.
Ja, nee, es gibt ja auch Revivals bei den jungen Leuten, neue Entdeckungen auch. Es gibt mehr und mehr Vermischungen auch auf der Welt. Manchmal, glaube ich, es vermischt sich so viel, dass man gar nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Naja, sowieso.
Ja, richtig und falsch oder rechts und links, im Moment kann man es nicht so genau nachvollziehen. Ich habe eine Frage zu deinen Filmen. Und zwar sind es ja besondere Filme. Also ich sehe diese Collagen. Ich sehe Assoziationen und auch immer wieder kleine Überraschungen. Gleichzeitig ist das eine ganz klare Story für mich. Beispiel der Film über Dieter Meier. Also wie gehst du da vor? Speziell was so in diese Assoziation, diese kleinen Überraschungen betrifft, die du da einbaust.
Also ich habe ein Thema. Und dann filme ich 1 bis 2 Jahre lang aus allen möglichen Blickwinkeln möglichst viele wichtige und unwichtige Sachen. Und letztendlich ist jeder Take ein Stück Farbe. Und ich weiß, weltweit haben immer wieder Zuschauer besonders meine Filme bejubelt. Und die waren dann Maler. Also man sagt manchmal auch, deine Filme sind wie Gemälde. Und so ist es dann, dass diese vielen verschiedenen kleinen und großen Szenen der Filme zusammenschneide, wie ein Maler auf der Leinwand die Farben verteilt. Ich habe zum Beispiel mal einen Schnitt gemacht, vom Inhalt völlig unlogisch, aber die Farbe gefiel mir als Anschluss an die vorige Farbe. Es muss ja alles logisch sein. Gerade diese Unlogiken machen die Arbeit umso wertvoller, wenn es einen Fluss gibt oder einen Inhalt bringt, den du gar nicht verstehst. Ein schönes Beispiel, ich sage oft zu meinen Schülern, wollte ich schon sagen, Kollegen, achte darauf, wenn du arbeitest, dass du die total unlogischen Sachen, die du von vornherein weglässt, lass sie nicht weg. Wenn du dir sagst, hey, das hat gar keinen Sinn, das zu machen, diesen Schnitt mache ich gar nicht erst. Doch mach ihn erst recht und dann guck mal, wie es wirklich funktioniert. Und oft bist du überrascht von den Unmöglichkeiten in deiner möglichen Arbeit. Das war jetzt kein Scherz.
Obwohl das ja anders läuft dann als in den üblichen Fernsehdokumentationen.
Die sind, das ist von vorhin alles vorgeplant und deswegen auch oft langweilig oder vorhersehbar. Es muss ja gar nicht langweilig sein. Ich gucke ja auch schöne Dokus, aber man kann schon vorhersehen, wo es längst geht. Gerade bei den Schnitten, die sind so logisch immer, das ist. Naja, ich achte dann auf die Inhalte der Dokus, weil Filme sind die immer langweilig. Obwohl es sind schöne Bilder, die guck ich auch gerne, so ist ja nicht. Aber die Leute wagen zu wenig, weil sie natürlich Geld verdienen wollen und anerkannt werden wollen. Und das ist dann das Gegenteil von Underground? Gute Frage, ne?
Ich meine, es ist schon so, du brichst Regeln. Du brichst die Regeln des üblichen Fernsehmachens oder Doku-Herstellens.
Aber nicht absichtlich, ne? Das passiert einfach. Ich komme aus Australien, in der Buschwüste. Und als wir nach Deutschland kamen, habe ich mich gewundert, wieso sind diese Ampeln da an der Straßenecke? Wieso muss ich bei Rot stehen bleiben? Das sehe ich ja gar nicht ein. Ich habe doch mit diesem Staat Deutschland keinen Vertrag gemacht, dass ich an der Straßenecke stehen bleibe, weil er rot ist. Ich habe doch mit denen gar keine Zusage gemacht. Wieso kann ich da nicht rübergehen, wenn kein Auto in der Nähe ist? Das habe ich immer noch nicht eingesehen. Naja, ich meine, ist klar, das kann gefährlich werden. Aber als Kind habe ich das gar nicht eingesehen. Wieso muss ich bei der Ampel stehen bleiben? Das war für mich eine Regel, die ich nicht einsehe. Ich habe mit denen keine Abmachung. Wieso muss ich machen, was andere... Das ist der entscheidende Punkt bei Underground auch. Wieso muss ich machen, was andere mir sagen? Das will ich gar nicht. Ich mache das, was ich für richtig halte. Andere haben gute Ideen, okay, dann mache ich das auch. Aber nicht als Vorschrift. Das ist ein wichtiger Gedanke.
Ja, es klingt so etwas nach Rebellentum, ja? Es klingt etwas nach Rebellentum.
Ja, James Dean war auch ein toller Kerl. Wie toll er immer geguckt hat, so schön.
Mich interessiert eins, inwieweit hast du dich eigentlich beim Filmemachen von deinen Helden beeinflussen lassen?
In Anführungsstrichen.
Beispiel, Filmemacher Jonas Mekas oder auch Dieter Meier. Inwieweit haben die mit ihrer filmischen Arbeit Einfluss auf dich gehabt?
Jonas Mekas ist ein schönes Beispiel. Ich habe den ja zufällig in den 80ern kennengelernt, weil ich diesen wunderbaren Film gesehen habe. He stands in the desert counting the seconds of his life. Bin nur wegen dem Titel reingegangen. Fand den Film fantastisch. War total verwackelt und drunter und drüber. Aber man merkte, wie sehr stark dieser Filmemacher die Welt wiedergegeben hat, wie er sie sieht. Deswegen, wir gucken auch hin und her, ne? Der Kopf geht hin und hoch und runter. So hat er gefilmt. Allerdings ist sein Film immer wieder sehr stark von seiner Sprache und seiner Stimme verstärkt, würde ich mal sagen. Und ich war völlig begeistert, dass jemand so einen Film machen kann. Sowas verwackelt, habe ich noch nie gesehen. Und es hat mir gefallen. Wobei, ich hatte ja auch so verwackelte Filme, weil ich keine Stativ hatte, ganz einfach, nicht absichtlich. Und dann 4 Jahre später, ich habe seinen Namen vergessen, zeigt er in seinem Kino Anthology Film Archives in New York meinen Film Dandy. Da haben wir uns erst überhaupt kennengelernt, ja, 4 Jahre später. Und dann merkte ich, wir haben eine ähnliche Sichtweise und Vorgehensweise. Ich habe den gar nicht nachgemacht, aber er hat meine Sichtweise verstärkt. Dass ich dabei bleibe, was ich tue, und wir sind gute Freunde geworden. Ich meine, ich habe 4 Filme mit ihm gemacht. In 30 Jahren ist eigentlich unwahrscheinlich.
Ja, unglaublich, ja.
Und nicht, jetzt wird es interessant, nicht nur wegen ihm, weil ich ihn mag oder auch liebe, sondern wichtig bei allen Leuten ist die Idee, für sie einstehen. Die will ich filmen. Ich dokumentiere die Leute und gleichzeitig ihre Ideen, mit denen ich nämlich konform gehe, mehr oder weniger. Also ich habe da mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also ich filme nicht einfach aus Phantom, sondern die leben mir für eine Idee und das ist entscheidend. Gerade im Underground-Rebellentum, wie du sagst, weil das Angepasste in der Welt ist ja nicht auszuhalten. Ne? Dieses Angepasste ist, da werden so viele Menschen und Seelen begraben in den U-Bahnen, das ist, ich will nicht arrogant sein, aber das ist furchtbar.
Inwiefern, wie meinst du das, Seelen werden begraben? Wie meinst du
viele
das?
Menschen, ich möchte nicht arrogant sein, aber viele Menschen gehen jeden Tag ins Büro um 8 und kommen nach Hause um 5 oder um 9 oder dieses dauernde Tun, vor allen Dingen, was andere wollen, für jemand anders arbeiten, bin ich dagegen, aber ohne diese würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Also ich muss so vorsichtig sein mit meiner Kritik. Ne? Ich muss dankbar sein, dass die das machen, sich das gefallen lassen. Ich würde nicht für viel Geld auch nicht in einer Bank arbeiten und da dauernd Zahlen hin und her jubeln. Das ist für mich unvorstellbar. Vielleicht hängt das mit meiner Kindheit auch zusammen, dass ich da in der Buschwüste aufwuchs. Ne?
Und dazu kommen wir genau jetzt, nämlich deine Kindheit in Australien. Das klingt ja nun wirklich abenteuerlich. Wie darf man das verstehen? Du bist als Kind, als Jugendlicher aufgewachsen in Australien.
Zuerst haben wir in der Vorstadt von Sydney gewohnt. Und da wurde ich andauernd als kleines, dreckiges, dickes Nazi-Schwein beschimpft. Ich wusste gar nicht, was Nazi ist, aber ich wusste, es kann nicht gut sein, wenn man mich auslacht. Und dann bin ich, dann haben meine Eltern nicht, haben die Stadt verlassen und sind in so ein Häuschen am Fluss in Blue Mountains haben wir gewohnt. Und dann war der nächste Nachbar am Horizont, ich hatte mein eigenes Känguru im Garten, morgens mit dem Pferd zur Schule. Das ist wirklich wahr, viele Leute glauben mir das nicht.
Und, also es klingt unglaublich und fantastisch.
Ja, und Känguru im Garten hat nicht jeder, aber davon haben sie ja ihr Häschen oder ein Hase oder ein Kaninchen.
Aber auch so weit ab von der Zivilisation, so weit ab von...
Was ich schon vermisse, ich meine, ich werde jetzt bald 70, nächsten März, ich sehe immer noch mich zur Schule reiten morgens, das zwischen den Eukalyptusbäumen und Koalabären und Schlangen an der Seite, sehr giftige Schlangen. Im Garten hatten wir Red Cross Spiders, wenn ich beiße, bist du tot. Das war auch ein gefährliches Leben. Wir hatten mal eine 2-Meter-Echse, die uns in die Küche reinlief. Da hat mein Vater die Riesenechse, Blutzangenechse, lebensgefährlich, mit einem Besen rausgejagt. Meine Mutter und ich haben auf dem Tisch gestanden. Wasser hatten wir auch nicht in dem Haus. Wir hatten eine große Wellblech, Wasserdinger, wie sagt man, Wellblechdinger.
So eine Regentonne oder was immer.
Ja, und am Fluss gewohnt. Ich habe morgens immer im Fluss gebadet. Und dann sah ich mal beim Baden manchmal Tigerschlangen ein paar Meter neben mir, weil das Wasser war durchsichtig. Ich habe nie mit denen gespielt, weil ich dachte, das kann gefährlich sein. Und richtig, Ich habe nachher in Deutschland, in Finkenwerder, in der Volksschule gelernt, dass Zierschlangen lebensgefährlich sind. Das wusste ich damals gar nicht, aber ich dachte, lass die mal in Ruhe.
Aber wie darf ich mir das vorstellen? Wie hat denn ein heranwachsendes Kind dann dort Freunde? Also es ist ja, es klingt sehr einsam da.
Ja, ich war schon immer sehr einsam. Weil ich Einzelkind auch bin. Und also in Australien wurde ich als kleines Nazi-Schwein beschimpft. Dann kam man nach Deutschland, da wurde ich als Känguru ausgelacht. Also ich sagte, das kann schon damit zusammenhängen, dass ich deshalb immer wieder Outsider gefilmt habe. Damals war Nina Hagen oder Nick Cave, Neuworten, Jonas, Lemmy, die waren das alles Outsider, ne? Sogar Dieter Meier in seiner Welt ist irgendwie Outsider. Das fällt irgendwann auf, ne? Und es war keine Absicht. Es ergibt sich einfach aus meinem Weltbild, aus meinem Blick, dass ich zu denen noch Kontakt hatte oder habe. Auch die Goldene Zitrone, wunderbar. Und ich, die nähe ich schon wieder. Ja, weil ich die gut, das gibt's immer noch, das finde ich gut.
Ja, also Außenseiter, Outsider haben ja doch so etwas Sympathisches. Ne? Allein wenn man so Menschen in Filmen sieht. Also es wirkt irgendwo anders, aber doch sympathisch.
Ja, da fällt mir gerade ein, interessant ist auch der Frank Otto in Hamburg. Gibt es eine Parallele, weil er war im 2001-Kino, sah man den Film Dandy und hat mir mit die beste Kritik in meinem Leben wiedergegeben. Wir kannten uns eigentlich gar nicht oder gar nicht. Ich fragte ihn nach dem Film, wie fandest du meinen Film? Ganz spontan. Da sagt er wortwörtlich, mir klingeln noch die Ohren, dein Film war für mich befreiend. Also, bestes Kompliment gibt es nicht. Und das von einem Typen, der wirklich auch eine Menge schon sieht und kann und weiß, ne? Und dann hat er sich auch beteiligt an meinem Film Flamenco, wofür ich heute noch dankbar bin, weil der Flamenco-Film, wie alle meine Filme von der Filmfunk, sind immer unterfinanziert. Und damit hat er den Film auch möglich gemacht. Danach zwar keine Filme wieder, aber immerhin diesen einen Film hat er mitgemacht. Ich bin übrigens jedem dankbar, der mir hilft. Ich bin da wie ein Elefant. Und schicke auch allen Leuten, wenn es irgendwie geht, eine Postkarte. Wenn sie schon kein Geld mit mir verdienen, dann sollen sie wenigstens ab und zu Postkarten bekommen. Und die freuen sich. Es gibt viele Postkarten von mir, die irgendwie am Kühlschrank hängen oder irgendwo. Also eine Kleinigkeit ist auch schon mal viel wert, wenn sich jemand ein bisschen freuen kann. Das ist gar nicht, oder?
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist so dein ganz eigenes Ding, diese Postkarten, richtig? Ja. Es ist ja auch, ich sag mal, oldschool, genau ja. Wie Schallplatten.
Oder noch,
ja. Und es
ich war gestern schon im Copyshop, hab neue gekopiert.
Aber es ist so dein ganz eigenes, privates Marketing, ja?
Ja, aber es ist nicht so gedacht. Viele sagen, ach, der Sample macht wieder Werbung, aber es geht mir nicht um die Werbung, sondern ich freue mich über diese Postkarten, weil diese Künstler, die ich zeige, die machen mir einfach Spaß. Und ich identifiziere mich mit den meisten. Aber darum geht's gar nicht. Ich sehe, dass Leute sie gucken und sie freuen. Und ich freue mich auch. Was gibt's denn Besseres, als jemand eine Freude zu machen? Das Geld dann hinterher, das gibt's hohl hin kaum. Übrigens konnte ich früher mal gut verkaufen. Jetzt muss ich sie verschenken, schon seit Jahren. Aber, wie gesagt, wenn sich jemand darüber freuen kann oder inspiriert sogar, dann ist das viel wert. Eigentlich unbezahlbar, witzigerweise.
Ja, absolut. Du hast jetzt einige mitgebracht, die auf dem Tisch liegen. Was fällt dir denn zu der einen oder anderen Postkarte ein? Was ist die Geschichte?
Na, ich sehe hier gerade vor mir Peter Beard mit seiner springenden Tochter in Montauk. Ich habe sie beim Fotografieren erwischt, wie sie gerade durch die Luft springt, mitten in der Luft. Sie hat ein rotes Kleid
hier, ja?
An, sie hat ein rotes Kleid an und hinter ihr ist der blaue Himmel. Und das ist ein ganz tolles Zufallsfoto, das ich tatsächlich, ohne dass ich geplant hatte, mehrmals sehr gut verkaufen konnte. Das war im Kunstverein Hamburg auch Jahresgabe, hat sich viermal verkauft in Tausi. Und das sind so Glücksschüsse, ne? Durch Zufall. Und das kann ich bei einigen anderen Postkarten auch sagen.
Ja, welche fällt dir noch ein?
Na, schön ist natürlich hier, wie Lemmy die Flamenco-Poster in die Luft hält. Da bin ich ein bisschen stolz, obwohl man nicht stolz sein soll. Stolz und Ehre sollte man abschaffen, hat Kazuo Ohno schon gesagt, weil dann ist das Leben einfacher.
Hat wer gesagt?
Kazuo Ohno, der Butuh-Tänzer.
Ah, okay.
Wir brauchen keinen Stolz und keine Ehre. Wir sollten dankbar sein und uns freuen können, das reicht.
Ja. Das ist diese hier, ja? Das ist diese.
Ah, ja, noch ein schöner Zufall vielleicht. Lemmy, du siehst ihn ja da vom Spielautomaten.
Ja.
Er hat mich tatsächlich gefragt vor Jahren, als er in meinem Nina Hagen-Film Gast war, mach doch mal einen Film für mich. Und ich habe das gar nicht geglauben wollen. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass ich es doch gemacht habe. Ich wollte gar nicht, weil mir das irgendwie zu groß war, aber ich habe es gemacht. Und während des Drehens, ich habe schon ein Jahr gedreht, dachte ich, ich muss den noch am Spielautomaten filmen. Dann frage ich ihn, auf keinen Fall, wenn du mich filmst, am Spielautomaten ist das Ding vorbei, dann mache ich nicht weiter. Dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, im Ernst, das war echt schlimm für mich. Was soll ich den Spielsüchtigen ein Doku machen, ohne es zu spielen, ne, mit der Kamera? Und um 3 Uhr nachmittags hat er immer...
War er spielsüchtig, ja?
Ja. Was war eine Frage? Er hatte eine Platte gemacht in Brakel, bei Lüneburg-Heide. Da bin ich jeden Tag hingefahren, eine Woche lang. Und nachmittags um 3 hat er immer gespielt, an der Ecke da in so einer Kneipe. Und ich habe mich dann entschieden, entweder oder. Mit laufender Kamera bin ich in die Kneipe gegangen, er saß da und spielte. Und ich habe praktisch gefilmt, wie er spielt. Er guckt mich an, wollte sich gerade auflegen und in dem Moment kriegt er die goldene Serie. Und es macht kling, 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 kling. Er freute sich und hat mich weiterfilmen lassen. Puh, das sind so die Risiken, die du als Filmer auf dich nehmen musst, sonst hat er keinen Sinn. Und dann meinte er auch in die Kamera, you should get a bigger camera and we'll share the business. Das war natürlich eine gute Bestätigung meiner Arbeit. Aber du musst bereit sein zu solchen Risiken, ne? Es gibt ein anderes Risiko, soll man sagen?
Ja, klar.
Ich hatte mal zwar mit einer Cave, wie er Bungee jumped. Und er war in Brasilien, ich war im Schnitt. Und ich wollte diese Bungee Jumping-Szene einbauen. Mit meinem Lieblingslied von Christina the Astonishing. Oder eines meiner Lieblingslieder. Und dann rufe ich ihn an in Sao Paulo und sage, hey Nick, diese Bungee Jumping-Szene, darf ich die in meinen Film einbauen? Auf keinen Fall, wenn du das machst, sind wir keine Freunde mehr, sagt er mir. Ich, oh Scheiße, die Szene ist so schön mit der Musik. Ich habe wirklich lange nachgedacht, aber die Szene war so schön, ich habe es eingebaut. Und dann war ich in Brasilien, Sao Paulo, habe den Film noch gezeigt, wir saßen zusammen im Kino. Dann kommt die Szene. Oh, mein Herz ist fast stehen geblieben. Er sieht sie und sagt, wunderschön. Meine Fresse, das hat Nerven gekostet. Weil er hätte alles platzen lassen können, der Nick. Aber er fand die Szene auch gut. Durch die Musik ist das Bild nicht nur gerettet, sondern auch verschönert worden oder noch intensiviert worden. Wobei Musik oft im Kino, im Film, das Bild ja total konterkarieren kann oder verändern kann inhaltlich. Du kannst ja mit Musik Bilder nicht nur bestätigen, was dauernd alle tun, sondern du kannst es auch umdrehen oder auf den Kopf stellen. Was die meisten Filmemacher nie machen. Sie benutzen Musik zu 99% nur zur Bestätigung. Und das ist, kann ja auch sehr schön sein, aber auf die Dauer langweilig. Es gibt wenig Filmemacher, die ein bisschen mehr die Musik, sagen wir mal, risikoreicher einbauen, dass andere Welten entstehen können. Und selbst ich bin da manchmal zu, nicht feige, aber das ist mehr machbar. Das mache ich immer gerne den jungen Filmstudenten sagen, wagt einfach mehr mit der Musik und dem Ton.